Nun schreibst du ja selbst auch, du schreibst selber Bücher, du schreibst aber auch Kritiken über Bücher. Und da haben wir uns tatsächlich gefragt, inwiefern ist das vereinbar?
Warum müssen wir genau jetzt über Literatur reden?
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle 2 Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen 100 Geistern. In München strahlt die Sonne vom blitzblauen Himmel, die Vögel zwitschern, es ist Frühling. Dieser Tage wird es sogar amtlich. Am 19., 20. und 21. März ist Tag- und Nachtgleiche. Das heißt, Tag und Nacht sind etwa gleich lang. Damit ist der Frühlingsanfang offiziell. Das heißt auch, nach den dunklen Wintermonaten folgen jetzt die hellen Tage. Die letzte Freigeistern-Folge 100 Geistern gehört unbedingt in die Rubrik Helle Tage. Ich möchte mich bedanken bei Marie-Luise Blankemeyer vom Jungen Literaturbüro Lüneburg für ihre Idee, dass ich doch mal Gast bei Freigeistern sein könne. Jetzt bin ich's. Mir war es Freude und Ehre, Rede und Antwort zu stehen. Es war und bleibt mir ein Fest. Und ich danke natürlich ganz besonders meinen Kindern, Benjamin Knödler und Magdalena Knödler, für ihre Fragen, ihr Nachfragen, die großartige Moderation, dafür, wie ihr euch und mir die Bälle zugespielt habt und dafür, dass ihr euch überhaupt die Zeit genommen habt. Vorsicht, geballter Mutterstolz, ich höre mal lieber auf und danke euch lieber für 100 Geistern. 100 Mal mindestens. Und weil es so schön ist zu feiern und so gut tut, habe ich mir für die 101. Folge fürs neue Lesen und Lesen lassen gedacht, wir feiern einfach noch ein bisschen weiter. Im Bilderbuch feiern wir ein Tier, das es bisher noch nicht gegeben hat, nämlich den Mopsfisch von Clemens J. Setz. Im Kinderbuch feiern wir Lena Winkel, die ihre erste Comicbesprechung für Freigeistern macht. Wie schön, dass du dabei bist, liebe Lena. Wie großartig, dass du uns deinen Kennerblick schenkst und uns an deinen Beobachtungen teilhaben lässt. In dem Fall zu Pferde, Tränen, Lachanfälle, unsere Woche im Ostertal, dem neuen Kindercomic von Anke Kuhl. Das wiederum spannt den Bogen zum Sachbuch. Da geht es nämlich nochmal um Comics und zwar um Comics zu Musik, um Muckekucke, herausgegeben wieder von Anke Kuhl und außerdem von Moni Port. Schließlich gehört Musik zum Feiern dazu. Davor kommt das Jugendbuch und das haben sozusagen schon andere gefeiert, denn Death in Brachstedt, das Debüt von Tobias Wagner, wird mit dem Peter-Hertling-Preis 2025 ausgezeichnet. Wahrscheinlich habt ihr das Eingangszitat zu dieser Folge noch im Ohr. Da fragt Magdalena, wie sich das eigene Schreiben, also mein Schreiben, auf das Besprechen von Büchern auswirkt. Und Benjamin fragt, warum wir genau jetzt über Literatur reden müssen. Die 101. Freigeistern-Folge möge euch die eine oder andere Antwort darauf geben. Doch bevor es soweit ist, möchte ich euch noch was erzählen, weil es zu 100 Geistern so dazugehört. Ihr erinnert euch, ich hatte doch von jener Hörerin erzählt, die mir eine Postkarte geschickt hatte, um sich für Freigeistern zu bedanken. Das war ja eh schon ein Geschenk. Hier folgt die Fortsetzung und die ist erst recht ein Geschenk, ein Jubiläumsgeschenk. Denn kaum war 100 Geistern online, bekam ich eine Mail. Gemeldet hat sich eben jene Postkartenschreiberin Irina Monet. Sie ist unter anderem Initiatorin der Gebärdenfüchse. Ihr findet sie auf Instagram unter @gebärdenfüchse und ihr wisst ja mit AE und UE. Nun hat Irina Monet so Wunderschönes über Freigeistern geschrieben, dass ich sie gefragt habe, ob ich sie in dieser Folge zitieren dürfe. Ich darf und darum lese ich es euch jetzt an dieser Stelle einfach vor. Nun oute ich mich hier und wünsche Ihnen weiterhin so viel Freude und Leidenschaft beim Podcasten, da Sie mir und Ihren anderen HörerInnen damit eine Tür in die Welt der Kinder- und Jugendliteratur aufhalten, ein Loch am Fuße eines Baumes zeigen, durch das wir rutschen dürfen, eine Luke aufstupsen, die uns auf weite Dächer führt, von denen wir die Aussicht genießen können. Wenn Freigeistern das schafft, wenn der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur so gehört wird, ist alles aufgegangen, was ich mir gewünscht habe und wünsche. Was für ein Glück. Und darum feiern wir weiter mit den Büchern, mit dem neuen Lesen und Lesen lassen 100 Geistern. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Beim letzten Freigeistern, beim Jubiläumsgespräch 100 Geistern, hatten wir schon kurz davon gesprochen. Und zwar im Zusammenhang mit der letzten Frage des Fragebogens. Welcher Mensch sollte unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Ich hatte erzählt, dass diese Frage aus dem Frust heraus entstanden ist, dass so viele Menschen denken, ha, ein Kinderbuch schreiben, das geht doch mit links. Vielleicht erinnert ihr euch. Eine besondere Gruppe innerhalb dieser vielen Menschen sind auch AutorInnen, die normalerweise fürs Erwachsenenbuch schreiben. Manchmal bekommen sie selbst Kinder, doch nicht mal das führt zwangsweise zum guten Kinderbuch, es sei denn, Clemens Johann Setz kommt ins Spiel, österreichischer Autor und Übersetzer aus Graz. Sein Debüt Söhne und Planeten landete auf der Shortlist des Aspekte Literaturpreises 2011, wurde er mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. 2023 stand sein Roman Monde vor der Landung auf der Longlist. 2021 erhielt er den Georg Büchner Preis, 2023 den österreichischen Buchpreis. Die Liste der Auszeichnungen ist fast so lang wie die seiner Veröffentlichungen. Clemens J. Setz schreibt Gedichte, Theaterstücke, Essays, Erzählungen und Romane. Er lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Wien. Und da wird's spannend, denn Mopsfisch ist sein erstes Kinderbuch, ein Bilderbuch. Illustriert hat Stefanie Jeschke. Gerade ist Mopsfisch im Inselverlag erschienen für Kinder ab 3 Jahren. Der Text besteht aus lauter kleinen Dreizeilern. Die hat Setz für seine kleine Tochter erfunden. Wie gesagt, das kann gut gehen, muss es aber nicht. Hier so viel vorweg. Ist es ein Ereignis? Das beginnt schon mit der Figur, ein Mopsfisch. Was soll das denn sein? Es ist ein Land- und ein Wassertier. Möpse haben außerdem eine Physiognomie, als seien sie bei einer Vollbremsung gegen die Autofrontscheibe gedonnert. Leichter Unterbiss, eingedellte Schnauze, wie ein Teekesselchen auf 4 Beinen, geben sie ein stetes, sachtes Schnorcheln von sich. Das wiederum stellt eine weitere Verbindung her. Schnorcheln, Wasser, Fisch. Und natürlich ist diese Kombination Steilvorlage für sehr viel Witz und sehr viel Dramatik. Man denke nur an die kleine Meerjungfrau, die eine Entscheidung auf Leben und Tod und Liebe treffen muss. Ein bisschen sieht der Mopsfisch von Stefanie Jeschke sogar aus wie eine Meerjungfrau, wie er da seitlich durchs Cover schwebt, die Schwanzflosse grün-blau schillernd geschuppt, Pfötchen angewinkelt, vollmundiges, vollzahniges, breites Lachen, im Gesicht Schnauze offen, Zunge raus, Augen kugelrund, die Öhrchen flattern im Wind. Halb zog sie ihn, halb sank er hin, das ist aus Goethes Ballade der Fischer, der von einer Nixe ins Meer gelockt wird. Was für ein Aufmacher. Dass der große österreichische Lyriker Ernst Jandl bei Clemens J. Setz die Lust an der Literatur geweckt und die Initialzündung fürs Schreiben gegeben hat, ist unüberlesbar, unübersehbar. Die anarchische Schräglage passt zur dadaistisch-sprachspielerischen Lautmalerei und Dichtkunst, zur Verdichtungskunst, und man darf ziemlich sicher davon ausgehen, dass Jandls Ottos Mops Pate für den Mopsfisch gestanden hat. Wie das klingt, davon gebe ich euch eine kleine Kostprobe des Anfangs. Mopsfisch lila, Mopsfisch rot, Mopsfisch Luftballonpilot, Mopsfisch losflieg, Mopsfisch land, Mopsfisch hängt in Efeuwand, Mopsfisch zappel, Mopsfisch fall, Mopsfisch trifft Gymnastikball. Und so geht das weiter und weiter, von der Bruchlandung an der Wand auf den Gymnastikball in Nachbarsgarten, wo der Mopsfisch einen Kollegen des Luftballons, nämlich einen Fußball, trifft, zum Kicker mutiert, hinfliegt und dann? Mopsfisch aua, Mopsfisch au, Mopsfisch lila, rot und blau. Das ist pointierter Sprachwitz und feinste Fantasie, völlig unvorhersehbar, aber in sich absolut stimmig. Die Jandlsche und nun auch Setzsche Grammatikverhunzung wird zum Stilmittel. Worte erzeugen Handlung, auseinandergeschraubt, über Zeilen gesprungen, neu zusammengefügt, sind sie nicht nur Motor der Geschichte, sie sind Abbild dessen, was geschieht. Unser Mopsfisch landet im Gartenteich, dort trifft er aber nicht etwa die Liebe seines Lebens, jedenfalls noch nicht, sondern wird verklagt und muss vors Teichgericht. Noch Fragen? So geht wildes Erzählen. Die Illustratorin Stefanie Jeschke hat das Ganze fulminant in Szene gesetzt. Ihr Mopsfisch trotzt mal vor Eleganz, wenn sein Fischschwanz das Zeug zum Abendkleid hat. Andererseits strotzt das wundersame Tier vor Lakonie und auch im Bild vor Aberwitz. Das zeigt der Facettenreichtum der Mimik, das zeigen die Verrenkungen bei all den Leibesübungen, beim Flanieren, Kicken und natürlich beim Gegenwände und Bäume laufen. Und das zeigt die kleine, kecke, herrlich alberne Locke auf dem Mopskopf. In der Farbskala grün ist gleich Land, blau ist gleich Wasser, lila rot und gelegentlich blau ist gleich Mopsfisch, gibt es außerdem diesen roten Faden am Hals des Mopses wie eine Hundeleine oder eben wie ein roter Faden der Geschichte. Mal zieht der Mopsfisch ihn hinter sich her, mal wickelt er ihn auf in höchster Bedrängnis. Zu einem selten dämlich verstörten Mopsgesicht wird dieser rote Faden erstmal in Ordnung gebracht, recht so. Dass der Mopsfisch selbst und die ganze Story lustig-listig von der Leine gelassen wird, versteht sich von selbst. Genau das braucht es, um derart anspruchsvoll anarchisch für Kinder zu dichten, um derart spielerisch subversiv Kinder ernst zu nehmen, zu beglücken, Kindheiten zu beschenken, die des eigenen Kindes und die hoffentlich vieler anderer Kinder, bis der Mopsfisch schließlich landet. Wo? Wie? Mit wem? Das lest und schaut ihr am besten selbst an, denn Mopsfisch-Wahnsinn, Mopsfisch-Klatsch, Mopsfisch so noch nicht gehabt, Mopsfisch-Tauchteich, Mopsfisch-Meer, Mopsfisch immer wieder her. Und jetzt folgt an dieser Stelle eine Premiere, denn das Kinderbuch dieser Freigeistern Folge Lesen und Lesen lassen, 100 Geistern, ist ein Kindercomic und den stellt uns die Comic-Expertin Lena Winkel, selbst Illustratorin und, wie sie sagt, Teilzeittheoretikerin vor. Liebe Lena, ich freue mich wahnsinnig, dass du bei Freigeistern dabei bist. Darum Trommelwirbel, Vorhang auf und Bühne frei für dich.
Hallo, liebe Freigeister-Zuhörende und willkommen im Lena-Winkel. Vielleicht fällt mir auch noch was Besseres ein, Klammer zu. in dem ich, Lena Winkel, Illustratorin und neuerdings Rezensentin, hallo, hocke und hin und wieder neue oder auch alte Comics vorstelle und dabei etwaige Tierdarstellungen wahrscheinlich nicht ignorieren werde. Ja, liebe Christine, vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich freue mich sehr und bei der Gelegenheit auch nochmal alles Gute zum 100. Ja, den pferdebetriebenen Anfang machen möchte ich mit dem neuen Kindercomic von Anke Kuhl mit dem Titel Pferde, Tränen, Lachanfälle, unsere Woche im Ostertal. Das ist am 13.02. im Klett Kinderbuch Verlag in der Reihe Wir Kinder von früher erschienen. Anke Kuhl ist wahrscheinlich einigen hier bekannt als Mitbegründerin der Frankfurter Laboratelier-Gemeinschaft oder als Autorin zum Beispiel von solchen Büchern wie ABC der Schadenfreude oder Lehmriese lebt oder von Manno, alles genauso in echt passiert. Ja, für ihre Arbeit hat sie jede Menge Preise bekommen, zu Recht, wie ich finde. Und ich gebe auch sehr gerne zu, dass ich während meines Illustrationsstudiums regelmäßig das Cover von Ein Pferd namens Milchmann mir vornahm und immer wieder aufs Neue befand, dass Milchmann das am besten gezeichnete Pferd war. Also es war so ein bisschen zittrig getuscht und doch pointiert, eindeutig pferdeanatomisch geschult und gleichzeitig irgendwie auch quatschig. Also mutmaßlich von einer Pferdefreundin gezeichnet. Ja, und diesen schweren Verdacht konnte mir Pferdetränen, Lachanfälle nun endgültig bestätigen. Das ist nämlich ein Comic, der wie Manno genau so in echt passiert ist und der erfreulicherweise voll mit eben diesen leicht zittrigen und doch anatomisch stabilen Coolpferden ist. Genauer gesagt in diesem Fall Fjordpferden, diesmal gezeichnet mit schwarzem Buntstift, glaube ich zumindest, und analog koloriert in zarten Herbstfarben. Ja, aber von vorn. Also mittlerweile gibt es 4 Bände in der Reihe Wir Kinder von früher, die erklärtermaßen für alle Kinder von früher und heute ab 7 gedacht sind, also zum Austausch zwischen den Generationen einladen möchten. Alle haben ein weißrandiges, also gezeichnetes, aufgeklebtes Foto auf dem Cover, das in diesem Fall passenderweise auch mit den klassisch gerahmten Panels im Innenteil korreliert. Dazu nochmal später. Und in diesem Fall zeigt es natürlich die 13-jährige Anke auf einem jener gelben Fjordpferde mit Stehmähne reitend, das wir nachher als Bianca noch kennenlernen werden. Ja, und das Foto als Flashback-Indikator führt uns dann auch gleich durch ein bunt blättriges Vorsatzpapier in die Zeit zurück und in einen Landgasthof im Odenwald im fernen Jahre 1983. Dort darf die 13-jährige Anke erstmalig alleine Reiterferien machen, nur mit Freundinnen und der älteren Schwester. Dazu gibt's Reittipps von Herrn Altenmüller und abends Wurstsupp von Frau Kurz. Die Woche besteht aus Ausritten, Besuchen im Schweinestall und ja, dem Versuch, ein unterernährtes, liebevoll wurstig getauftes Ferkel wieder aufzupäppeln und sich von den richtigen Pferdemädchen mit gepolsterten Reithosen nicht zu sehr beeindrucken zu lassen. Nun haben Bauernhofgeschichten im Kinderbuch gelegentlich den Ruf weg, das Ländliche zu verklären. Das ist hier nicht der Fall und tatsächlich stellt der Verlag schon im Ankündigungstext klar, dass in diesem Comic eben nicht alles Idylle sei. Aber warum eigentlich nicht? Also ich meine, auch in diesem Comic sind die Felder weit und die Pferdeschnauzen weich und die Tierkinder niedlich. Also die Tiere haben salopp gesagt sogar dieselben Augen wie die menschlichen Protagonisten, verhalten sich dabei aber trotzdem eindeutig tierlich. Also die Pferde traben stoisch auf ihren vertrauten Pfaden und die Ferkel wuseln in den Pendeln herum, wie es ihnen gefällt. Und ihre Niedlichkeit bewahrt sie dabei keinesfalls davor, sich auch mal gefährlich zu verhalten oder zu Wurstsupp verarbeitet zu werden. Und dabei ist wirklich großartig eingefangen, wie ich finde, wie die Mädchen auf die verschiedenen Tierbegegnungen emotional reagieren und gleichzeitig den Zusammenhang von Schwein und Wurst höchstens unterbewusst herstellen. Vielleicht sind sie auch ein bisschen gemein. Ich finde gerade gut, dass es so ein bisschen offen bleibt. Und das alles erzählt Anke Kuhl, aber so unaufgeregt und leicht, dass ich mich ja just in dieser Sekunde wirklich schwer tue, darüber überhaupt so viele Worte zu verlieren. Also kurzum, also der bekannte Kuhlstrich und ihre wirklich präzise Beobachtung oder Erinnerung lassen Hoftiere und Menschen gleichermaßen lebendig werden. Und darüber hinaus erzeugt sie an wenigen ausgewählten Stellen noch die nötige Resonanz, ja, um auch die Nachgeborenen nachvollziehen zu lassen, dass es eben nicht nur irgendein Bauernhofurlaub war, sondern genau dieser im Herbst 1983. Und so gehen Kleinanke nicht nur die Tierschicksale nahe, sondern auch der Anblick der Jagdbomber, die immer wieder die ländliche Stille mit einem lauten Knall zerschneiden. Also es war Kalter Krieg und auch Anke hatte manchmal Angst. Das alles wird, wie auch in den restlichen Bänden, nicht nur in den Panels erzählt, sondern auch von einem Fließtext mit einer Erzählstimme außerhalb der Panels begleitet. Und dadurch entstehen schon ab und zu Doppelungen von Bild und Text. Aber ich finde, zusammen mit der wirklich großzügig angelegten weißen Umrandung trägt das eher zu dem Gefühl bei, dass man sich hier zusammen ein Fotoalbum ansieht, das halt eben zufällig auch ein toller Comic ist. Also ich finde, das Konzept geht hier wirklich ziemlich sauber auf. Ja, und das alles bietet natürlich zahlreiche Anknüpfungspunkte für Gespräche oder eigene Assoziationen, eben weil es halt auch so zurückhaltend und nicht wertend von Anke erzählt ist. Und es sollte schon leicht sein, darüber miteinander oder mit sich selbst ins Gespräch zu kommen. Sei es nun über die sogenannten großen Themen oder die kleinen. Und sowieso steckt ja das eine im jeweils anderen bekanntermaßen. Man muss sich nur das arme Wursti anschauen. Und in dem einen Panel ist es eigentlich nur ein rosa Wurm mit Rüssel. Es ist ziemlich großartig. Und klar zieht es die kleine Anke immer zu den Schweinen, wie sie sagt. Das macht alles absolut Sinn. Und da sind wir schon wieder bei der ewigen Frage, warum sehen wir Tiere an? Weil Anke Kuhl sie so schön gezeichnet hat.
Der Jugendroman im Lesen und Lesen lassen 100 Geistern ist ein preisgekröntes Buch. Death in Brachstedt von Tobias Wagner, gerade bei Beels und Gelberg erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren, wurde mit dem Peter-Hertling-Preis 2025 ausgezeichnet. Dieser Preis ist einer der renommiertesten der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur. Als der Verlag Beels und Gelberg ihn zum 50. Geburtstag seines berühmten Autors initiierte, setzte er damit ein Zeichen. Seit 1984 wird der Preis alle zwei Jahre ausgeschrieben. Ausgewählt wird aus bislang unveröffentlichten Manuskripten. Es gibt ein Preisgeld von 3.000 Euro und Beels und Gelberg verlegt die fertigen Romane. Die stehen in der Tradition des Hertlingschen Schreibens, denn gerade mit seinen Kinder- und Jugendbüchern wollte Peter Hertling aufrütteln. Er wollte für die Wirklichkeit wappnen und persönliche wie gesellschaftliche Verantwortung fördern. Bis zu seinem Tod war Peter Hertling Juryvorsitzender. Wir, die Kriegsgeneration, hat er einmal gesagt, hatten immer etwas zu erzählen. Daran müssen und können die Preisbücher sich messen lassen. Wenn etwa Juliane Pickel, Peter Hertling Preisträgerin 2021 in ihrem Debüt Krummer Hund die Gewaltspirale beschreibt, in die ihr Protagonist gerät, fragt sie auch nach den gesellschaftlichen Voraussetzungen und sie hinterfragt überholte Männlichkeitsbilder. Wenn ihr wollt, könnt ihr meine Besprechung in der 34. Freigeistern-Folge nachhören. Der letzte Peter-Hertling-Preisträger war David Blum. Er hat den Preis 2023 bekommen und verbindet in seinem Roman Kollektorgang eine brillante Milieustudie der 1990er Jahre mit altem und neuem Naziterror. Ort der Handlung, eine ostdeutsche Plattenbausiedlung. Ich habe das Buch in der 62. Freigeistern-Folge Gewaltgeistern vorgestellt. Und nun 2025 also Death in Brachstedt von Tobias Wagner. Was erwartet uns in diesem gut 200-seitigen Band? Leo ist 15, er lebt allein mit seinem Vater. Die Mutter ist vor vielen Jahren an Krebs gestorben. Und als nun Leos Vater mitten in der Nacht verschwindet, läuft der Fernseher. Ausgerechnet der Papst spricht. Leo kennt die 24-Stunden-Regel. Keine Suche nach Vermissten vor Ablauf dieser Zeitspanne. Er kennt sie aus dem Tatort, denn der flimmert jeden Sonntagabend bei Vater und Sohn durchs Wohnzimmer.
Der Vater liebt die Krimis, der Sohn findet sie ultra langweilig. Nur Christian Ulmen und Nora Tschirner mag er. Folgerichtig heißt das erste Kapitel Nora. Und als Leo viel später Maja, in die er verliebt ist, ein Kompliment machen möchte, sagt er, du siehst aus wie Nora Tschirner. Solche Bezüge gibt es viele. Sie sind das Koordinatensystem des Romans. Das macht schon das Cover vor. Death in Brachstedt steht in gelben Lettern auf einem Filmnegativ. Der Film, das Filmen, das Festhalten in Bildern wird wichtig werden. Es bahnt sich etwas an. Seit einiger Zeit macht Leos Vater seltsame Dinge. Er beißt Bananen an und legt sie irgendwo ab. Er vergisst viel, er verläuft sich, er verliert die Orientierung. Er ist an Demenz erkrankt. Unterrichten kann er schon lange nicht mehr. Kladderadatsch mit meinem Vater nennt Leo das. Als Perspektive ist es neu. Demenz betrifft in der Jugendliteratur bislang vor allem Großeltern und Enkelkinder. Bei Tobias Wagner wird sie zum Ausgangspunkt einer Engführung zwischen der Demenz eines Vaters und dem Coming of Age eines Sohnes. Der eine ist erwachsen, aber verliert durch die Krankheit die Kontrolle über sein Leben. Der andere wird erwachsen. Wie er leben will, muss er erst noch rausfinden. Fundamentale Verunsicherung ist also ein gemeinsamer Nenner. Zunächst nimmt Leos Tante Lisa ihren Bruder auf. Leo hat unverhofft sturmfrei. Mit seinem besten Freund Henry plant er eine Party, Filmvorführung inklusive. Schließlich sind die beiden cineastisch unterwegs. Henry ist sogar ein echter Experte. Den Film drehen sie selbst. Für Leo ist es eine Premiere. Er ist der Schauspieler fast aller Rollen. Henry übernimmt Kamera, Regie, Schnitt. Darin ist er brillant. In seinem Zimmer hängen Filmplakate von Tarantino, Shining, Der Pate, Matrix, The Big Blue. Später will er Filmemacher werden. Death in Brachstedt soll ein Kurzfilm werden, ein Kunstfilm ohne Worte. Alexander Kluge lässt grüßen, auch eine Location haben die Jungs schnell gefunden. Das Hotel in der Pampa von Henrys Onkel Falco, der ebenfalls mitspielen wird. 2 Tage haben sie Zeit für den Dreh, der wird, Vorsicht Karlauer, völlig abgedreht. In der Fiktion des Films gibt es einen Verfolgten, einen Verfolger, ein Verbrechen. Am nächsten Tag schnitten wir Onkel Falco die Kehle durch, heißt es lapidar, dafür wird eigens Kunstblut angerührt. Tobias Wagner beschreibt das, als würde er mit der Kamera erzählen. In langen Einstellungen verweilt sein Blick auf Details, er blendet zurück, zoomt heran, lässt sich Zeit. In der Realität des Romans drückt ein Obdachloser Leo den Schlüssel für ein ominöses Schließfach am Bahnhof in die Hand. Ein Sicherheitsbeamter sperrt Leo ein. Das ist abgefahren bis absurd und, im Gegensatz zu der Art des Erzählens, überaus temporeich. Die Party wird ein rauschendes Fest, der Kurzfilm ein Ereignis. Leo wird mit Maja tanzen, es wird viel getrunken. Filmrisse gibt es nicht nur bei Leos Vater. Für all das zündet Tobias Wagner ein Feuerwerk popkultureller Hinweise. Neben Nora Tschirner und Alexander Kluge schaffen es auch Jürgen Vogel und Ryan Gosling auf die Liste der Kapitelüberschriften. Ohne Google geht wenig, sogar Dechiffrierungsfans kommen an ihre Grenzen. Wer war nochmal Tony Stark? Ich habe nachgeschaut, das alter Ego des Iron Man aus den Marvel-Comics und eben Superheld der entsprechenden Filme. Wer ist Sigourney Weaver? Die habe ich garantiert falsch ausgesprochen. Sie ist eine der ersten weiblichen Stars des Actionfilms. Und wo bleibt eigentlich Emma Stone? Wie anschlussfähig dieses Bezugssystem für Jugendliche von heute ist, kann zu Recht in Frage gestellt werden. Offensichtlich hat der Autor seine eigenen Filmerfahrungen zugrunde gelegt. Doch generationenübergreifend funktioniert eine Erkenntnis. Wer sich in eine Sache wirklich hineinbegibt, der wird auch etwas finden. Der Film, das Filmen, Hingabe, Obsession werden zur Grundlage eines eigenen Selbstverständnisses, zu einer möglichen Orientierung in der Welt. Entfremdung durch die Demenz, Verfremden durch den Blick der Kamera, das Spiel mit Wirklichkeit, das Festhalten in Bildern bekommen zusätzlich Bedeutung. Es sind immer auch Versuche, sich die eigene Geschichte anzueignen. Je mehr der Vater verschwindet, desto mehr findet Leo zu sich. Am Ende ist er nicht allein, selbst dann nicht, als der Vater bei einem Unfall stirbt. Ist das das fulminante Finale eines ambitionierten Debüts oder doch eher ein Zugeständnis an Happy Hollywood und an die Jugendliteratur? Von einem Menschen hat Leos Mutter kurz vor ihrem Tod gesagt, bleibt nur wenig, keine Gedanken, keine Gefühle. Die anderen können dir nicht in den Kopf gucken, einzig deine Taten können erinnert werden. Mach dir schlaue Gedanken, aber du musst sie sichtbar machen. Death in Brachstedt versucht genau das. Der Autor riskiert viel, nicht alles geht auf, aber es ist ein kühner Anfang. Dafür wurde Tobias Wagner mit dem Peter-Hertling-Preis 2025 ausgezeichnet. Was braucht es für eine Party wie zur 100. Folge von Freigeistern? Musik. Ganz genau. Am besten geht das mit der Anthologie Mucke Gucke, Comics zu Musik, eine Ode an die Musik, ein Bildertrommelwirbel, ein Comicfest. Ich feiere es in der Sparte Sachbuch, dabei ist es vielmehr das, was früher mal Geschenkbuch hieß. Jedenfalls ist es wie gemacht für Lesen und Lesen lassen 100 Geistern. Hinter Mucke Gucke stehen zwei tolle Frauen, nämlich die Illustratorinnen Anke Kuhl und Moni Port. Sie haben die 19 Lieder und Instrumentalstücke ausgesucht und dann renommierte IllustratorInnen angefragt, all die, die sie dabei haben wollten. Die wiederum konnten sich jeweils ein Stück oder einen Song aussuchen und los geht's. Mit dabei sind nun natürlich Anke Kuhl und Moni Port selbst. Außerdem, um nur einige zu nennen, Nadja Budde, Tanja Esch, Max Fiedler, Marvel, Jörg Mühle, Regina Kehn, Axel Scheffler und Philipp Wächter. Ihr merkt, es ist ein Who is Who der Illustrations- und Comic-Szene. Wir dachten, sagt Anke Kuhl in einem Interview, es müsse ein großer Spaß sein, ein dickes Buch zu machen, in dem verschiedenste Musikstücke von diversen KünstlerInnen als Comic umgesetzt werden. Für mich war dabei wichtig, dass es Musik ist, die nicht explizit für Kinder gemacht wurde. Statt den üblichen Verdächtigen wie Rolf Zukowski oder Frederik Wahle, statt Kinderliedermachern wie Radau, Unter meinem Bett, Rotzenroll oder Deine Freunde treten auf die Ärzte, Manfred Krug, ja, der hat auch Musik gemacht, Wir sind Helden oder Dota, von Schubert bis Schamoni, von Max Rabe bis Rossini, von Barock, Rock, Klassik bis Pop, ergibt sich ein hochkarätiges Musikpotpourri für alle. Tor Freeman hat sich das Flohlied von Goethe, komponiert von Ludwig van Beethoven, vorgenommen. Knallgelb hält der kleine fiese Schmarotzer Einzug ins Königshaus. Am Ende kratzt sich auch Beethoven an seinem Flügel. Wer macht die schmutzigen Autos sauber? Wer kommt mit dem Wind? Wer küsst die großen Flüsse, wenn sie todmüde sind? Erkennt ihr den Text? Regen von Fanny van Dannen und den Lassie Singers wirbelt auf den Bildern von Moni Port über den Himmel. Buchstaben tanzen, eine Katze hält ihr Gesicht ins Kühle nass. Was für ein poetischer Spaß. Überhaupt, dass Liedtexte oft reinste Poesie sind, zeigt nicht zuletzt der Begriff. Lyrics und Lyrik liegen nicht umsonst so nah beieinander. Entsprechend hat es Mucke Gucke ganz aktuell auf die Lyrik-Empfehlungen für Kinder 2025 geschafft. Was sonst gern mal nebenher läuft und überhört wird, wird auf diese Weise ins richtige Rampenlicht gerückt. Selbst die Stücke ganz ohne Worte erzählen schließlich Geschichten. Die Bilder tun es erst recht. Manche sind vor allem illustrativ, andere setzen explizit auf die Kunst des Comics. Dann steht die Dramaturgie des Blasensprechs, die Gleichzeitigkeit von Worten und Bildern, das Tempo, das Filmische im Vordergrund. Alle zeichnerischen Umsetzungen lösen dabei eines aus, nicht nur der Musik, sondern dem Text wirklich zu lauschen, genau zuzuhören, genau hinzuschauen. Und ja, es stimmt, die Auswahl der Musik lässt das Durchschnittsalter der beteiligten KünstlerInnen erahnen. Etwas mehr Aktualität wäre vielleicht drin gewesen. Trotzdem, die Grundidee geht auf und die ist famos. Musik für die Augen, Bilder für die Ohren, Mucke gucke, Comics zu Musik zeigt, wie das geht. Voller Synergien ist es nun für alle Sinne da, darum spielt am besten die Playlist ab, während ihr euch durch die Comics staunt. Das geht über QR-Codes am Ende des Buches, auf das sich das Gesamtkunstwerk voll und ganz entfaltet. Zu diesem Gesamtkunstwerk gehört, finde ich, auch die sorgfältige und kluge Komposition dieser Musikcomic-Anthologie. Abendlied von Blumfeld, illustriert von Jutta Bauer, beschließt den Tag und die Musikcomics, bevor Infos zu den MusikerInnen und den Comic-KünstlerInnen folgen. Letztere sind besonders der Rede wert, denn es sind Mini-Interviews. Da wird unter anderem gefragt, welches Instrument würdest du gerne perfekt spielen können? Oder lieber laut oder leise? Oder lieber singen oder tanzen? Selten so viel gelernt, gelacht, gehört, gesehen, gelauscht, gefühlt, gestaunt und mitgesungen. Das war's für heute. Das war die 101. Freigeistern-Folge. Das war das neue Lesen und Lesen lassen 100 Geistern. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wir freuen uns, das wisst ihr ja, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns ausnahmsweise erst in 3 Wochen wieder, denn jetzt sind erstmal Buchmessen in Leipzig, dann in Bologna. Vielleicht laufen wir uns da sogar über den Weg. Das wäre doch was. Der nächste Freigeistern-Donnerstag ist darum der 10. April. Dann hören wir uns wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Bis dahin wünsche ich euch viel Mopsfisch-Feeling und Mucke-Kucke-Sound. Ich wünsche euch Erinnerungsbäder, Stichwort Ponyhof, und Seelenbäder natürlich auch. Ich wünsche euch überraschende Entdeckungen beim Hören, Lesen, Filme und Comic-Gucken und dabei immer und trotz allem viel Gelächter und viel Genuss. Tschüss!